bitte dich, Heiliger Geist, dass du zu uns redest. Und ich will dir hingeben, meine Vorbereitung und die paar Samen. Und ich bete, dass du das vermehrst, dass du das zur Frucht bringst in uns und durch uns, Herr. Danke, Herr, dass du hier bist. Ich habe in den letzten Tagen mir die Briefe von Paulus angeschaut und habe in all den Briefen seine Verabschiedung gelesen oder seine Grüße, also immer das Ende der Briefe, weil es irgendwie interessant ist, was er da noch sagt. Und er schreibt ja in manchen Briefen, dass er die Gemeinde beschwört, dass sie vorgelesen werden. Und er grüßt immer mit Frieden und Gnade vom Herrn. Dann kommt mal der Satz, wer den Herrn nicht liebt, sei verflucht. Und ich habe einen Vers gelesen, der mich sehr angesprochen hat. Und der endet: Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Und das ist ja eine erstrebenswerte Sache, dass der Gott der Liebe und des Friedens mit uns ist. Unser Gott wird mit uns sein. Ich glaube, dass das die erstrebenswerteste und wichtigste Sache überhaupt ist. Und auch in den Entwicklungen, die wir erleben, hier in der Gemeinde, bin ich da stark ermutigt und ich freue mich, wie der Herr mit uns ist, wie er sich als treu erweist. Ihr habt sicher gesehen, dass die Zäune verschwunden sind und das ganze Land jetzt uns gehört. Das ist ein großer Sieg fürs Reich Gottes. Und so viele, viele andere Bereiche ist der Herr mit uns. Der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Das ist 2. Korinther 13, Vers 11. Also fast das Ende vom 2. Korintherbrief. Also ich glaube, dass das unsere permanente Aufmerksamkeit braucht und dass wir das kontinuierlich prüfen, widerspiegeln, reflektieren. Ist der Herr mit uns? Der Herr ist nicht immer automatisch mit uns, sondern unter bestimmten Voraussetzungen. Und so ist es ja oft, die Schrift ist so aufgebaut und in vielen Bibelstellen finden wir immer die Bedingungen für das, was im zweiten Teil steht, im ersten Teil. Und so ist es in diesem Vers auch, 2. Korinther 13, 11. Also das Ende, der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Und da steht im Übrigen, Brüder, freut euch. Das wollte ich als erste Bedingung festhalten, damit der Gott der Liebe und des Friedens mit uns ist. Freude oder die Aufforderung, freut euch. Ist interessant irgendwie, ne? Das ist die erste Voraussetzung. Freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Seine Auflistung. Und dann steht, und der Gott wird mit euch sein. Die erste Bedingung oder Voraussetzung, freut euch. Das ist ein biblischer Befehl und das bedarf, denke ich, auch von uns aus immer wieder mal einer Entscheidung, dass wir uns freuen. Freuen über das, was der Herr tut, über das, was wir erleben mit ihm, wie er uns versorgt, kleine Dinge im Alltag, Freude über unsere Familie, unsere Kinder, unsere Eltern, unser Haus, unsere Wohnung, unser Besitz, dass wir uns freuen. Es gibt ein paar Schriftstellen mehr, die das sehr eindeutig sagen. Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und selbst in Situationen, wo es irgendwie schwierig ist und alles sehr dunkel zu sein scheint und die Probleme sich auftürmen, gibt es immer noch die Möglichkeit, sich zu freuen, dass der Herr kommt und dass das dann alles aufhört. Also darüber können wir uns immer freuen, völlig egal, in welcher Lage wir uns befinden, sollte sie gänzlich aussichtslos sein. Das steht fest, wir können uns zumindest immer darüber freuen, dass der Herr kommen wird. Und der Herr wird uns zu sich holen. Thessalonischer Brief spricht davon, dass in einem Augenblick werden wir den Wolken entgegengerückt und treffen uns dann irgendwo oben in der Luft. Sehr interessant, wie das passiert. In einem Augenblick haben wir einen Auferstehungsleib. Die Knie tun nicht mehr weh, der Rücken auch nicht. Die Haare fallen auch nicht mehr aus, waren nicht mehr grau. In einem Augenblick, darauf können wir uns freuen. Weil das steht fest, der Herr hat es versprochen, aber das tun, genauso wie es im Wort steht, haargenau so. Das ist das Schöne an Jesus, er tut immer alle Dinge genau, wie sie im Wort vorhergesagt sind, bis ins letzte Detail. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir das nicht als eine Option verstehen, wenn es uns mal irgendwie richtig gut geht, sondern sich zu freuen ist eine geistliche Aufgabe, ist eine geistliche Aktion. Dann wird der Herr mit uns sein. Also Philipper 4,4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Das haben wir auch nochmal im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 16, freut euch alle Zeit. Und schauen wir noch in Lukas. Da ist auch von Freude die Rede, aber doch in einem etwas anderen Zusammenhang. Lukas 6, 23. Freut euch an jedem Tag und hüpft. Denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmeln. Und da ist aber nicht der Tag gemeint, wo wir unseren Lottogewinn erfahren oder was weiß ich, eine Urlaubsreise gewinnen, sondern da steht zuvor, glückselig ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und eure Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Wenn wir uns klar zu Jesus bekennen und zu dem, was er gesagt hat und an Werten gegeben hat, dann ist das die unabwendbare Folge, dass Menschen uns hassen und unser Name böse genannt wird und verworfen wird. Wir sind ja mittendrin in dieser Entwicklung. Und dann steht dieser Vers, freut euch an jenem Tag und hüpft. Das ist sicherlich nichts, was auf der seelischen Gefühlsebene funktioniert, wenn wir geschmäht werden, wenn Leute uns ablehnen, wenn Leute uns hassen. Hier meint es eine Freude, die gespeist ist aus der Zuversicht dessen, was auf uns wartet und was der Herr versprochen hat. Denn Jesus sagt dann, siehe, euer Lohn ist groß in den Himmeln. Ist groß. So groß, dass wenn wir das zumindest teilweise erfassen, wir uns freuen können und hüpfen. Deshalb hatten wir immer wieder mal das auch zum Thema, dass unsere Ausrichtung über das Diesseitige hinausgeht und unsere Freude von diesen Tatsachen her gespeist ist, dass der Herr uns belohnen wird und das in viel reicherem Maße, als wir uns das vorstellen können. Also hier eine andere Art von Freude, gespeist aus dem, was der Herr versprochen hat und was auf uns wartet, was er uns geben will, dass wir auf das, was ewig bleibt, fokussiert sind und dass von dort her unsere Freude kommt. Bin ich ganz sicher, ob das so in den Medien gewesen ist. Mir hat jemand eine E-Mail geschickt, ganz, ganz entfernt. In den alten Bundesländern gibt es in christlichen Vereinen, die sich sehr stark mit Beratung und Hilfe für Homosexuelle und Homosexualität befassen. Und dieser Vereinschef schrieb eine E-Mail, dass das so in Regierungskreisen vorbereitet wird und dass da Gesetzesvorbereitungen stattfinden, dass die Abneigung und das Äußern gegen Homosexualität und dass das eben verkehrt ist, dass das Sünde ist, dass das falsch ist, dass das als ein Krankheitsbild gilt, Homophobie genannt, und dass das per Gesetz festgelegt werden soll, wenn jemand gegen Homosexualität ist, dass er diese Krankheit hat, was zur Folge hat, dass es behandlungsbedürftig ist. Weitergedacht, die Person kann in eine geschlossene weggeschlossen werden. Das ist schon in Skandinavien Gesetz und man redet darüber, dass es in Deutschland Gesetz wird. Und logischerweise, dieser Verein arbeitet ja genau dafür und da kam halt so eine Infomail, dass das die Existenz des Vereines dann ausradieren wird, wenn das Gesetz wird. Könnt ihr mal folgen, was das bedeutet? Wenn jemand also äußert, dass Homosexualität falsch ist, dass das verkehrt ist und dass solche Leute Heilung brauchen, dass das krank ist, dann kann das als ein Krankheitsbild bezeichnet werden, was behandlungsbedürftig ist, nämlich auf psychiatrischer Ebene oder mit meinen Worten bis zu Ende gedacht, solche Leute können einfach weggeschlossen werden in eine geschlossene. Das ist hier in unserem Land gerade in Vorbereitung. Die wirklich wichtigen Dinge sind immer nicht in den Nachrichten. Da ist immer solcher unwichtiger Qualm, wie schlimm gerade die Wirtschaft ist und nächsten Tag wieder wie gut und den übernächsten wieder wie schlecht. Also insofern ist es äußerst hilfreich und sinnvoll, dass wir jetzt schon dort hinein unsere Wurzeln wachsen lassen, dass wir gespeist sein können von dieser Freude. Wenn der Tag kommt, wo wir echt was zu erleiden haben, weil wir zum Herrn Jesus stehen und zu dem, was er gesagt hat, dass wir dann uns freuen können und hüpfen, weil er uns reich belohnen wird. Also der Gott des Friedens wird mit uns sein, wenn wir uns freuen. Erste Bedingung. Dann haben wir die nächste Bedingung, wenn wir uns zurechtbringen lassen. Das ganze Thema zurechtbringen lassen, belehrbar sein, sich etwas sagen lassen, Jüngerschaft, das haben wir ja viele, viele Male gelehrt, deshalb überspringe ich das heute relativ schnell. Eine Bedingung, dass der Herr mit uns ist, wir lassen uns zurechtbringen. Auf die ganzen verschiedenen Ebenen, durch das Lesen des Wortes, durch Gebet, durch Gemeinschaft, durch Kontakt, durch Beziehungen, all die vielen Schichten, durch die der Herr uns zurechtbringen möchte und auch kann. Wenn wir das einwilligen, lassen wir uns zurechtbringen. Eine weitere Bedingung, wir lassen uns ermuntern. Ich denke, dass andere oder modernere Wort ist ermutigen, aber das Wort ermutigen gibt es so in der Elberfelder Übersetzung nicht. Es steht ermuntern. Ich denke, dass es das meint. Wir sollen uns ermuntern lassen. Da lese ich uns mal eine Schriftstelle aus Hebräer 10, 25. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Daraus kann man schlussfolgern, dass ein Sinn des Zusammenkommens ist, dass die Ermunterung stattfindet. Das brauchen wir dringend, weil der Feind einer seiner Hauptwaffen gegen uns Entmutigung ist. Und wenn wir allein sind oder allein bleiben, dann hat er es relativ leicht, uns zu entmutigen. Also wir brauchen die Zusammenkünfte, sollen die nicht versäumen, um uns einander zu ermuntern. Auch eine Bedingung, damit Gott mit uns ist. Dann haben wir gelesen, eines Sinnes sein. Ich bin heute denn je davon überzeugt, dass in einer Gemeinde, einer Gruppe von Gläubigen, das eines Sinnes sein das kostbarste Gut ist, was sie haben kann. Eines Sinnes sein. Was meint das? Und die Bibel erklärt sich selbst. Philipper 2, ab 2. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Dieselbe Gesinnung meint in den Grundüberzeugungen dasselbe Denken, dieselben Werte, dieselben Überzeugungen, dass die Grundüberzeugungen und Grundgedankenmuster einer Gruppe in dieselbe Richtung gehen, eines Sinnung oder dieselbe Gesinnung haben. Vers 3 steht, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut. Eigennutz oder Ruhmsucht ist etwas, was Einheit zerstört, sondern dass einer in Demut den anderen höher achtet als sich selbst. Einmütig eines Sinnes sein. Und dann haben wir dieses große Vorbild auch in der Apostelgeschichte von den ersten Nachfolgern Jesu, Apostelgeschichte 4, das halte ich für einen extrem erstaunlichen Vers, Apostelgeschichte 4, 32. Die Menge derer aber, die gläubig geworden war, ein Herz und eine Seele. Also das ist das High-End der Einheit. Ein Herz und eine Seele. Ich glaube, dass das einschließt, dass in den maßgeblichen Dingen auch eine Meinung herrscht. Ich glaube, das ist etwas ganz anderes als dieses, jeder ist auf seinem Standpunkt und wir werden dann irgendwie die verschiedenen Standpunkte zusammenbinden oder irgendwie verknüpfen oder vereinen oder uns damit bereichern oder wie das alles irgendwie schön geredet wird. Ein Herz und eine Seele. Das ist ganz, ganz stark. Das kann der Heilige Geist tun und das kommt auch, wenn sich alle freuen, sich alle zurechtbringen lassen, alle ermuntern lassen, dann können wir ein Herz und eine Seele sein. Das ist das kostbarste Gut in einer Gruppe von Gläubigen, in einer Gemeinde. Und glaubt mir, ihr, die ihr immer hier seid, es fühlt sich einfach nur furchtbar an, in Gruppen oder Gemeinden zu sein, wo das nicht da ist, wo man sich gegenseitig bekämpft oder hinter dem Rücken bekämpft oder an verschiedenen Enden gezerrt und gezogen wird. Es kostet so viel Kraft, die Gegenwart Gottes geht weg und es wird so schnell alles sehr, sehr anstrengend. Die Menge aber derer, die gläubig geworden war, ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagt, dass etwas in seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Das meint nicht unbedingt, dass alle alles irgendwie auf den Haufen geworfen haben oder dann das Volkseigentum ausgerufen wurde, sondern das meint, dass es keinerlei Not gab unter ihnen und dass jeder Not gesehen hat und mit dem, was er hatte, die Not des anderen lindern konnte und damit alle versorgt waren. Und dann steht Vers 33, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Ich glaube, dass das eine Bedingung ist, dass ein apostolischer Dienst mit Kraft aus der Gemeinde kommen kann, indem die Gemeinde ein Herz und eine Seele ist. Ich bin heute davon überzeugt, dass das der Schlüssel oder ein wesentlicher Schlüssel dafür ist. Und ich glaube, dass wir da einen großen Schatz schon jetzt haben, hier bei uns in der Gemeinde. Ich sehe darin auch einen Schlüssel eben dafür, dass wenn wir auswärts dienen, erleben, wie stark der Herr mit uns ist. Dafür möchte ich mich an der Stelle auch mal bedanken bei euch. Auch die, die vielleicht denken, ich habe mit denen nach außen gehen oder mit denen reisen, so gut wie gar nichts zu tun. Dieses hier ein Herz und eine Seele sein, ist enorm entscheidend, ob du irgendwo anders der Herr dort mitwirken kann oder nicht. Das steht nicht umsonst direkt danach, dass die Apostel mit großer Kraft Zeugnis ablegen konnten. Ein Herz, eine Seele, eines Sinnes sein als weitere Bedingung. Und dann hatten wir noch in diesem Vers aus 2. Korinther Frieden halten. Frieden halten verstehe ich nicht darunter, dass wir alle immer nur lächeln und sollten wir irgendwie anders denken wie der andere, das dann eben mit Krampf runterschlucken, weil wir müssen ja ein Herz und eines Sinnes sein. Wenn wir in der Apostelgeschichte sehen, dann gab es da schon heftige Diskussionen über bestimmte Inhalte, über bestimmte Sachverhalte, die wichtig waren. Zum Beispiel müssen Kinder Gottes oder Nachfolger Jesu, die durch die Predigt der Apostel zum Glauben gekommen sind, müssen die sich beschneiden lassen oder nicht? Das ist eine ganz heftige und wichtige Frage gewesen. Und wenn wir lesen, können wir Formulierungen lesen, wie das Wortgefecht groß war. Und dass es da sicher auch sehr laut war im Saal. Also Frieden halten bedeutet nicht, es gibt nie irgendwie mal eine Meinungsverschiedenheit, sondern das bedeutet, dass mit solchen Dingen wir so umgehen, dass wir suchen, was ist hier der Plan Gottes, und wenn der Plan Gottes offenbar wird, wir uns alle danach ausrichten. So wie es in diesem Konflikt getan wurde. Diese Frage war ja enorm wichtig für das überhaupt weiter Existieren der Gemeinde. Deshalb wurde das auch von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem entschieden, weil das die Frage war, zurück unter das Gesetz in den alten Bund oder nicht. Also das hatte echte Tragweite. Und wir heute profitieren noch von der richtigen Entscheidung. Also apostolische Entscheidungen haben wirklich Reichweite. Hätten sie das anders entschieden, würde es für uns nicht gut aussehen. Und dann wurde das entschieden in Jerusalem und die wurden zurückgesandt und es wurde verlesen, so ist es. Und alle sagten, ja, so ist es. Da gab es dann keinen mehr, ja, also ich muss ehrlich sagen, also ich bin immer noch überzeugt. Nein, also ich finde doch, die müssen sich doch beschneiden lassen. Nein, das wurde entschieden, das war eine Ansage, die vom Himmel kam. Da gibt es ja diese wunderbare Formulierung, es hat den Heiligen Geist und uns gefallen, so fiel ja die Entscheidung. Und dann wurde das verlesen und so wurde gehandelt. Frieden halten bedeutet also, dass in wichtigen Fragen der Herr gesucht wird und das, was vom Herrn kommt, das, was der Herr durch sein Wort dann offenbart, so ist es. Und dann wird der Gott des Friedens mit uns sein. Es wäre so verheerend, wenn der Herr nicht mit uns wäre. Es gibt noch eine andere Stelle, wo die Formulierung kommt, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Es gibt nur dreimal diese Formulierung im Wort. Das jetzt ist die zweite, das ist Philipper 4, Vers 9. Da steht auch, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Aber da schreibt Paulus vorher was anderes. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Lernen, empfangen, was kommt als nächstes? Hören, sehen und das ganz wichtig, tun. Das sind sehr einfache und praktische Schritte und beim drüber nachdenken wurde mir deutlich, dass das dann alle Facetten abdeckt. Lernen, das ist der ganze Bereich der Charaktereigenschaften. Wir lernen Geduld, wir lernen barmherzig zu sein, wir lernen treu zu sein, wir lernen Disziplin zu üben. Das ist etwas, was wir lernen, das können wir nicht empfangen. Wir können nicht uns die Hand auflegen, Herr, mach mich diszipliniert, Disziplin. Das müssen wir lernen. Es gibt Dinge, die müssen wir empfangen. Wir können nicht lernen und üben, jemanden zu heilen, sondern wir müssen empfangen, jemanden heilen zu können. Wir müssen die Gaben des Geistes empfangen. Wir müssen Segen empfangen. Wir können Segen nicht erlernen. Also es gibt Dinge zu lernen, es gibt Dinge zu empfangen. Wir müssen hören. Hören wie Jünger hören. Es gibt sehr, sehr viele Schriftstellen über das Hören. Und Gott sagt so sehr viel im Alten Testament, mit welchen Ohren wir hören sollen. Und wir müssen sehen. Wir brauchen auch im sichtbaren Bereich Beispiele, wo wir sehen können, wie ist es richtig, wie werden Dinge getan. Das ist ein gewaltiger Anspruch, den Paulus hier gibt. Was ihr gelernt, empfangen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Kann sich selbst als ein Beispiel geben. Und das, was wir lernen, was wir empfangen, was wir hören, was wir sehen, tun. Hier ist also auch dieser Schritt über diese Klippe von Minderwertigkeit oder sich fürchten oder zaghaft sein. Tun, das ist das vollständige Paket. Und darauf steht wieder die Verheißung, unser Gott wird mit uns sein. Mir ist beim drüber nachdenken aufgefallen, wir dürfen nicht diese Bereiche miteinander verwechseln. Wir können nicht Dinge lernen, die wir empfangen müssen. Und wir können nicht Sachen lernen, die wir empfangen. Und wir müssen Dinge hören, uns selbst vorlesen, uns selbst sagen und wir müssen Dinge sehen. Der Jakobusbrief sagt, dass die Augen das Fenster zu unserer Seele sind. Und tun das, was wir gelernt haben, das, was wir empfangen haben, das, was wir gehört und gesehen haben, selber tun. Ich denke, viele von uns sind irgendwie an diesem Schritt. Ich möchte euch sehr ermutigen, mehr ins Tun zu gehen. Wir haben viel gelernt, wir haben viel empfangen, wir haben viel gehört und gesehen. Hier beim Tun, da sehe ich, da können wir stärker werden. Und ich möchte uns eine Passage aus dem Alten Testament vorlesen, wo wir all diese Dinge wiedererkennen werden. Aber vielleicht ist es eine Hilfe, dass wir anhand von einem konkreten geschichtlichen Geschehen da noch mehr erfassen. Ich lese uns die Geschichte mal vor. Ich sage ganz bewusst nicht, wo sie steht. Hört einfach mal zu. Es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige von den Meunitern zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hatzezon Tamar, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Sehen. Worauf richtete er sein Angesicht? Auf wen schaute er? Den Herrn zu suchen. Und da rief ein Fasten aus in ganz Juda. Und Juda versammelte sich, um vor dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, Herr, Gott unserer Väter, bist du es nicht, da der Gott im Himmel ist? Und bist nicht du Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann gegen dich bestehen. Ermuntern. Josaphat betet und sagt, wie Gott ist. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Josaphat wusste was von Abraham. Das heißt, da muss ich gebildet haben, da muss geforscht haben, weil da hat er sehr viel später gelebt. Wenn er hier Abraham erwähnt, muss er also Indus gehabt haben, was da war. Das ist enorm wichtig für uns, dass wir das abrufen können. Wie hat Gott in der Vergangenheit gehandelt? Wie treu war er? Und sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heiligtum darin gebaut für deinen Namen und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht oder Pest oder Hungersnot, und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus, und schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis, dann wirst du hören und retten. Und nun siehe, da stehen die Söhne Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, bei ihnen einzudringen, sondern sie mussten ihnen weichen und haben sie nicht ausgerottet. Siehe da, sie vergelten es uns, indem sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben, den du uns zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Wieder sehen. Auf dich sind unsere Augen gerichtet. Das ist überhaupt immer gut, in solchen Situationen unsere Augen auf den Herrn zu richten. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Hier haben wir das eines Sinnes sein. Wir hatten schon weiter vorne die Stelle, dass sie aus allen Städten gekommen sind. Und hier steht nochmal, sie standen alle zusammen vor dem Herrn. Sie waren in Einheit. Es war jetzt allen klar, jetzt ist es ernst. Wenn die Moabiter gegen uns ziehen, die machen uns platt. Sind zahlenmäßig wahnsinnig überlegen, eines Sinnes. Und auf Jahaziel, den Sohn Sechajas, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten von den Söhnen Asafs, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Und er sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Da sind wir beim Hören. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Hier sind wir bei ermuntern lassen. Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen die Anhöhe von Zitz herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Das ist die dritte Stelle in der Schrift, wo diese Formulierung kommt. Hier kommt wieder diese Ermunterung und das sich ermuntern lassen, zuhören. Da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Eines Sinnes. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus der Wüste Tekoa. Und bei ihrem Ausgang trat Josaphat hin und sagte, hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck. Indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen, und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Söhne Ammon und Moab standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Seir, um an ihnen den Bann zu vollstrecken und sie auszutilgen. Und als sie die Bewohner von Seir aufgerieben hatten, halfen sie sich gegenseitig umzubringen. Und Juda kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin, und sie sahen sich nach der Menge um, und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen, niemand war entkommen. Da kamen Josaphat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln. Und sie fanden unter ihnen in reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider und kostbare Geräte, und plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. 3 Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war groß. Und am 4. Tag sammelten sie sich im Tal Beracha, denn dort danken sie dem Herrn. Daher gab man diesen Ort den Namen Tal Beracha bis auf den heutigen Tag. Und alle Männer von Juda und Jerusalem kehrten zurück mit Josaphat an ihrer Spitze, um nach Jerusalem zurückzukehren mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Und sie kamen nach Jerusalem zum Haus des Herrn mit Harfen und mit Zittern und mit Trompeten. Und der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte und das Königreich Josaphats hatte Ruhe. Und Gott schaffte ihm Ruhe ringsumher. Wenn wir das aufmerksam lesen, finden wir all diese Bedingungen, diese Voraussetzungen wieder, um in diesen herrlichen Genuss zu kommen, dass der Herr mit uns ist. Ich denke, das ist nicht so kompliziert. Lass uns das wertschätzen, dass Gott das versprochen hat und dass er mit uns ist. Und wenn wir merken, wenn es uns auffällt, wenn es zu uns redet, dass wir in irgendeinem dieser Bereiche Dinge nachholen müssen, oder korrigieren sollen. Lass uns das tun, damit er mit uns ist. Als das Volk ausgezogen war, hatten sie ja diese Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht. Und das Volk bewegte sich immer so wie die Wolke. Und das war nicht immer genau gleich. Manchmal blieb die Wolke mehrere Tage in einem Ort, manchmal nicht. Dass der Herr mit uns ist. Er hat es versprochen und er will es sein. Das ist so kostbar. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns wach machst, dass du uns aufrüttelst, Herr, wenn da irgendwas in unserem Herzen ist, wo wir Mangel haben in einer dieser Bereiche, wollen wir umkehren, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du das hast aufschreiben lassen, wie du gesorgt hast für dein Volk unter dem König Josaphat, als so eine übergroße Macht aufgestanden ist, um dein Volk auszurotten. Du hast einen Hinterhalt gelegt zu der Zeit, als sie dich lobten. Und nicht einer ist entkommen. Herr, vergib uns einfach unseren Kleinglaube. Vergib uns, wo wir dir nicht vertraut haben. Nutz die Zeit und bete selber, was du beten möchtest. Herr, wir freuen uns darüber, dass du mit uns bist und sein willst. Und wir wollen in diesen Dingen leben, dass wir uns ermuntern lassen, dass wir uns zurechtbringen lassen, dass wir uns freuen. Wir wollen eines Sinnes sein, Herr. Wir wollen Frieden halten. Wir wollen wachen über unseren Beziehungen. Wir wollen erkennen, wo der Feind will, dass Beziehungen zerstört sind, damit du, der Gott, der Liebe und des Friedens mit uns sein kannst. Wir danken dir, Herr, dass du Gott des Friedens genannt wirst und dass wir einen Frieden von dir empfangen können, der uns so in Ruhe auf all das schauen lässt, was geschieht, wo die Welt zunehmend in Aufruhr ist und unter Bedrohung, unter Druck und die Unsicherheiten und die Ängste steigen von Tag zu Tag, Herr. Ich danke dir, Vater, du bist ein Gott des Friedens. Danke, Herr, dass wir unserem Herzen, unserem Leben in diesem Raum der Sicherheit und Geborgenheit in deinem Frieden sein können. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du jeden von uns voranbringst, dass wir über das Lernen und Empfangen und Hören und Sehen tun, das, was wir gelernt und empfangen und gehört und gesehen haben. Teil aus, Heiliger Geist, Kühnheit, Unerschrockenheit. Ja, wir wollen wirklich einen Schritt heraus machen aus Angst haben oder misstrauisch sein, dir nicht zutrauen, dass du eingreifst. Du hast dich als mächtig erwiesen, als die Moabiter und die anderen Völker aufgestanden sind gegen dein Volk. Der Josaphat Angst hatte und verzagt war und dich gesucht hat und zugegeben hat, Herr, in uns ist keine Kraft. Wie sollen wir gegen diese Menge bestehen? Das ist unmöglich. Ja, Herr, in uns ist keine Kraft. Aber du, Herr, wir schauen auf dich. Ich danke dir für diesen Ausgang, dass sie über Tage beschäftigt waren, die Beute einzusammeln. So bist du, Herr. Danke, Vater. Ich bete, Herr, dass wir alle reicher werden an Erfahrungen dieser Art, dass wir dich so mehr erleben in unserem Alltag, dass du realer bist in uns, in unserem Leben. Danke, Vater. Danke, dass du ein Gott der Liebe und des Friedens bist. Amen.